Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
1,4 Milliarden Menschen auf der Welt haben keinen Zugang zu Strom. Tja, das können wir uns hier in Deutschland eigentlich gar nicht vorstellen. Dabei ist Energie und der Zugang dazu ein wichtiger Faktor für die Entwicklung eines Landes. Und über genau dieses Thema reden wir heute auch hier in Domradio weltweit. Wie können erneuerbare Energien den Armen helfen? Welche Vorteile bieten sie und wie muss man mit ihnen umgehen? Erneuerbare Energien, Chancen für alle, heißt unsere Sendung. Mein Name ist Anna Kohn, ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Domradio weltweit. Erneuerbare Energien, Chancen für alle, heißt unsere Sendung heute. Und durch diese Sendung begleiten wird uns heute Valentin Hollein. Er ist wissenschaftlicher Leiter bei Eurosolar. Eurosolar ist eine gemeinnützige europäische Vereinigung, die sich für 100% erneuerbare Energien einsetzt. Herr Hollein, können Sie uns kurz erklären, wofür Eurosolar zuständig ist?
Eurosolar setzt sich eben, wie Sie schon gesagt haben, ein für 100% erneuerbare Energien. Das heißt, wir möchten eigentlich in absehbaren Zeiträumen fossile atomare Energien wirklich komplett ersetzen durch Wind, Sonne, Biomasse, Wasserkraft.
Und was machen Sie so in Ihrer täglichen Arbeit?
Wir versuchen vor allem Politik zu beeinflussen, unsere Ideen sozusagen einzustreuen in die Politik auf Bundesebene, auf Länderebene, aber auch auf Kommunalebene.
Jetzt sind Sie heute unser Fachmann für erneuerbare Energien. Spätestens seit Fukushima und der Energiewende spricht ja hier in Deutschland jeder über erneuerbare Energien. Aber wir wollen in dieser Sendung mal ganz von vorne anfangen und nochmal kurz, ich sag mal, die Basics klären. Also Herr Hollein, was fällt denn eigentlich alles unter erneuerbare Energien?
Das ist eigentlich ein ganz weites Feld. Im Grunde ist das alles sozusagen, was immer wieder von Neuem da ist, was sich immer erneuert. Vor allem eben durch die Sonneneinstrahlung. Der Wind kommt ja auch von der Sonne eigentlich. Und im Grunde kann man das eigentlich recht kurz fassen. Wir haben die Windenergie, wir haben die Solarenergie, sprich die Einstrahlung von der Sonne. Wir haben auch die Biomasse und die Wasserkraft. Und auch noch die Geothermie, sprich die Energie, die quasi tief unten in der Erde gespeichert ist.
Was versteht man alles unter Biomasse?
Biomasse ist auch wieder ein recht weites Feld. Das ist zum einen die feste Biomasse, sprich Holz. Das ist aber auch zum Beispiel Biogas, das man aus Abfällen erzeugen kann, aber auch aus angebauten Feldfrüchten, wie eben auch dem Energiemais, aber auch vielen anderen Feldfrüchten.
Und jetzt haben wir den Gegensatz zu den erneuerbaren Energien, nämlich die nicht erneuerbaren Energien, ich sag mal die traditionellen Energien. Was fällt darunter?
Das ist zum einen die Kohlekraft. Also die Kohle ist ja quasi auch die erste gewesen, die wir wirklich breit genutzt haben seit 200 Jahren. Dann natürlich auch bei uns in Deutschland sehr stark die Braunkohle. Dann natürlich auch die Atomenergie, zum Beispiel auch in Frankreich sehr stark genutzt, in Japan auch bis vor kurzem noch sehr stark genutzt. Und das ist zusammen mit dem Erdgas und dem Erdöl, das sind so die ganz klassischen, würde ich sagen, traditionellen alten Energieformen.
Nochmal zu den Zahlen, wie hoch ist denn der Anteil von erneuerbaren Energien im Moment in Deutschland?
Wir haben inzwischen einen Anteil von, wir sagen, knapp über 20% erreicht, sprich ein Fünftel unseres Stroms zumindest, kommt inzwischen aus erneuerbaren Quellen.
Und wenn man das weltweit betrachtet, wie hoch ist da so der Anteil?
Man sagt so erneuerbar 17-18%, wobei davon ist ein ganz großer Teil eben die traditionelle Biomasse und das ist eben ganz klassisch vor allem Brennholznutzung und noch ein relativ kleiner Teil ist wirklich Wind und Sonne. Aber der wächst inzwischen sehr rasch und ich glaube im letzten Jahr sind weltweit mehr Erneuerbare zugebaut worden als andere Kapazitäten, sprich hier ist ein leichter Paradigmenwechsel im Gange.
Das stimmt uns hoffnungsvoll. Jetzt wissen wir schon mal Bescheid über diese Fakten und Informationen. Ich danke schon mal für diese Infos Valentin Hollein von Eurosolar, der uns heute durch die Sendung begleitet.
Kein Zugang zu Strom bedeutet erstmal vor allem, dass der Tag sehr kurz ist. Also das können wir uns heutzutage, glaube ich, kaum noch vorstellen, dass wir nach Hause kommen. Und im Sommer ist es vielleicht nicht so schlimm, aber im Winter oder in den kürzeren Monaten, dass dann tatsächlich um 8 Uhr der Tag zu Ende ist, weil so kein Licht mehr da ist und man auch sehr eingeschränkt ist in dem, was man machen kann.
Das sagt Vincent Möller vom katholischen Hilfswerk Miserior. Dort ist er für den Zugang zu erneuerbaren Energien zuständig. Wie die helfen können, in Entwicklungsländern zum Beispiel so einen Tag zu verlängern und auch noch mehr zu tun, darüber sprechen wir gleich hier in Domradio weltweit. Wenn Sie jetzt gerade Ihr Küchenradio anhaben, dann verbrauchen Sie Strom. Wenn Sie dazu noch einen Kaffee kochen, dann verbrauchen Sie noch mehr Strom. Und wenn es Ihnen in Ihrer Küche zu finster ist, obwohl das Wetter ja draußen ganz gut ist, dann knipsen Sie einfach das Licht an. Und das geht hier in Deutschland auch völlig ohne Probleme. Für 1,4 Milliarden Menschen ist das aber nicht so, denn sie leben ohne elektrische Energie. Valentin Hollein ist wissenschaftlicher Leiter bei Eurosolar und heute für die Sendung bei mir im Studio. Herr Hollein, 1,4 Milliarden Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern haben keinen Zugang zu Strom. Welche Länder sind denn von dieser Energiearmut am meisten betroffen?
Das sind vor allem die Staaten Afrika südlich der Sahara, also Subsahara, wie man es klassisch nennt. Und da ist es eben so, dass 80% der Menschen keinen Zugang zu Strom haben.
Und wie kann man sich das in deren Alltag so vorstellen? Wo wird in diesen Ländern überhaupt dann Energie gebraucht? Wo wäre sie nötig?
Energie zum einen fürs Kochen natürlich, das ist dann meistens Holz, das immer öfter aus sehr großen Distanzen eben herantransportiert werden muss, was gerade für die Frauen eine sehr große Belastung ist. Zum anderen abends die Beleuchtung, das macht man meistens mit Kerosin. Kerosin ist natürlich in kleinen Behausungen unheimlich gesundheitsschädlich, weil es rußt und Schademissionen verursacht und eben auch Lungenkrankheiten hervorruft.
Wieso sind jetzt gerade erneuerbare Energien, die ja heute unser Thema sind, dazu geeignet, die Menschen in Entwicklungsländern mit Strom zu versorgen?
Es handelt sich dann ja oft um Dörfer, die sehr entlegen sind, sprich, wo es kein Stromnetz gibt. Und das Stromnetz, das wird auch in den nächsten 100 Jahren nicht dahin gebaut werden, weil es einfach viel zu teuer und viel zu aufwendig ist. Und dann braucht man eben eine Lösung, die man wirklich einfach vor Ort realisieren kann. Und gerade die Solarenergie, die Photovoltaik, gibt einem die Gelegenheit, Dinge wirklich dezentral vor Ort sozusagen aus dem Nichts heraus aufzubauen.
Wir haben ja eben gehört, es gibt nicht nur die Photovoltaik, sondern auch noch mehrere andere erneuerbare Energien. Gibt es denn eine davon, wo Sie sagen, die ist besonders dafür geeignet, diese Dörfer zu versorgen aufgrund ihrer Eigenschaften?
Also ich würde sagen, vor allem die Photovoltaik, weil sie eben inzwischen recht günstig geworden ist, weil man sie einfach aufbauen kann, weil man sie auch relativ einfach warten kann und weil, wie gesagt, sie auf jedem Dach installiert werden kann. Dann würde ich sagen, auch die kleine Wasserkraft. Immer wenn es einen kleinen Fluss gibt, dann kann ich vielleicht eine kleine Turbine oder ein Wasserrad installieren und kann dann auch sehr einfach Strom erzeugen.
Und was davon wird jetzt schon so am meisten genutzt?
Die Solarenergie ist inzwischen, würde ich sagen, auf dem Vormarsch. Es gibt zum Beispiel ja sehr gutes Beispiel aus Bangladesch. In Bangladesch haben inzwischen 1,4 Millionen Menschen Zugang zu Strom über sogenannte Solar Home Systems. Das sind ganz einfache Systeme, kleines Solarpanel auf dem Dach, eine Batterie vielleicht noch und dann eben ein Ladegerät für kleine Lampen, für ein Handy vielleicht oder einen kleinen Fernseher.
Und diese Technik dafür, die wächst ja nicht aus dem Boden, die hat man ja nicht einfach so. Wie kommt die zu den Leuten?
Die Technik ist in Industriestaaten entwickelt worden und da muss ich sagen, ist es auch sehr gut, dass wir in Deutschland zum Beispiel vorangegangen sind, dass wir seit 10 Jahren Solarstrom fördern, eben auch einen Massenmarkt geschaffen haben und der Massenmarkt hat die Kosten immer weiter heruntergebracht und führt dazu, dass wir inzwischen Lösungen haben, die man auch in diesen Staaten anwenden kann.
Und das heißt, es braucht aber Leute aus Deutschland, die diese Technik dahin bringen?
Am Anfang würde ich sagen ja, aber es ist eben sehr wichtig, dass man auch vor Ort Leute fortbildet und auch wirklich damit sozusagen vertraut macht, die Technik auch zu warten und auch zu installieren. In Bangladesch, das ich wieder gerne als Beispiel zitiere, ist es eben so, dass man da ganz viele Leute vor Ort ausgebildet hat, vor allem Frauen ausgebildet hat, geschult hat, was man macht, wenn die Batterie kaputt ist, wenn die Anlage nicht richtig funktioniert. Das heißt, dass die Menschen wirklich auch vor Ort damit lernen, umzugehen und auch selber zu installieren.
Das heißt jetzt neben den ganz konkreten Folgen, dass die Leute dann tatsächlich vor Ort auch Strom haben, haben diese erneuerbaren Energien oder der Einsatz von den erneuerbaren Energien auch noch weitere, weitreichendere positive Folgen für die Region dann?
Genau, es schafft eben neue Arbeitsplätze, es schafft neue Verdienstmöglichkeiten und es schafft neue Wirtschaftsstrukturen. Das hat sich auch bei uns gezeigt in Deutschland, dass Erneuerbare eben vor Ort sozusagen Geld in die Kommunen bringen und das Gleiche gilt dann natürlich auch für die Länder in Afrika oder in Asien oder sonst wo.
Um jetzt diese Arbeitsplätze aber zu schaffen und diese Technik dort anzuwenden, muss ja erstmal Geld investiert werden. Also Sie haben gesagt, das ist schon billiger geworden, aber es ist natürlich trotzdem nicht kostenlos. Wie kann die Implementierung von erneuerbaren Energien denn finanziert werden in den Entwicklungsländern?
Ich denke, es ist zum einen erstmal wichtig, die Staaten entsprechend zu beraten. Dafür gibt es ja inzwischen auch die IRENA, die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien, die eben mit den Staaten zusammenarbeitet, den Staaten natürlich auch erläutert, wie sie Strukturen aufzubauen haben und wie sie vielleicht auch Gelder sozusagen, die sie im Energiesektor selber schon haben, besser verwenden können, eben nicht für fossile Energien ausgeben, sondern vielleicht umlenken in den Bereich Erneuerbare, weil es eben heute oft schon billiger ist, eben in die Erneuerbaren zu gehen, als fossile Kapazitäten aufzubauen.
Sehen Sie denn auch die Industrieländer in dem Fall noch in der Pflicht?
Das ganz sicherlich. Also die Industriestaaten haben eine ganz große Verpflichtung, hier natürlich Gelder bereitzustellen, damit eben vor Ort Dinge passieren können. Und da denke ich, muss noch mehr geschehen. Und das klingt vielleicht ein bisschen populistisch, aber wenn wir so viel Geld übrig haben in Europa, um unsere Banken zu retten, dann sollten wir auch ein bisschen Geld übrig haben, um den 1,4 Milliarden Menschen, die keinen Zugang zu Strom haben, den Strom sozusagen zu ermöglichen.
Das sagt Valentin Hollein von Eurosolar. Wie erneuerbare Energien denn konkret Menschen in Entwicklungsländern helfen können, das stellen wir Ihnen hier gleich vor bei Domradio weltweit. Domradio weltweit. Heute mit dem Thema erneuerbare Energien, Chancen für alle. Wir haben jetzt schon viel über die Theorie gehört, wie erneuerbare Energien in Entwicklungs- und Schwellenländern helfen können. Jetzt ist es aber Zeit für ein Beispiel aus der Praxis. Und zwar kommen wir jetzt zu den Projekten des Vereins SEWA. SEWA ist eine Abkürzung, es steht für Sonnenenergie für Westafrika. Und welche Projekte der Verein in Westafrika umsetzt, darüber spreche ich jetzt mit Stefan Hausner. Stefan Hausner arbeitet ehrenamtlich für SEWA und war gerade in Burkina Faso und hat dort zwei Projekte des Vereins besucht. Guten Tag, Herr Hausner.
Hallo.
Sie waren selbst gerade in Burkina Faso 2 Wochen lang. Wie ist denn die Situation der Menschen vor Ort in Burkina Faso, was Strom und Energie betrifft?
Also ich habe mich hauptsächlich in der Hauptstadt Ouagadougou aufgehalten. Dort ist die Stromversorgung zwar im Allgemeinen gut, aber man hat immer wieder Stromausfälle und das Problem ist, dass es abends ab 18 Uhr plötzlich schlagartig dunkel wird und man immer wieder Straßen oder ganze Viertel sieht, die kein Licht haben und keinen Strom.
Das heißt, wie sieht dann das Leben da am Abend aus? Was passiert dann da noch?
Ja, man macht eben viel auch im Dunkeln. Die Straßenbeleuchtung und so funktioniert normalerweise. Aber ich hatte zum Beispiel ein Erlebnis, in dem ich so in einer Art Kneipe gesessen habe und im ganzen Viertel fiel der Strom aus und dann hat man sich erstmal eine Viertelstunde oder 20 Minuten hingesetzt und quasi nichts gemacht und konnte auch dann nichts machen.
Sie haben jetzt 2 Projekte besucht in der Hauptstadt auch und in der Umgebung. Welche Projekte führt Sewa dort durch?
Das waren Schulprojekte. Wir elektrifizieren dort Schulen mit Solaranlagen, meistens auf Dörfern, in denen eben die staatliche Energieversorgung noch nicht gegeben ist. Ja, und installieren dort Solaranlagen auf Schulen.
Und das heißt, es kommen Menschen aus Deutschland und installieren dort die Solaranlagen, die dann weiter von den Schulen vor Ort genutzt werden? Oder wie funktioniert das?
Nee, die Spender kommen meistens aus Deutschland. Wir sammeln Spenden dafür. Die Installation selber erfolgt dann durch eine burkinische Technikfirma, mit der wir seit langem zusammenarbeiten. Und die Techniker machen dann immer ein kleines Team und fahren auf die Dörfer und installieren dort.
Und wie reagieren die Menschen vor Ort so darauf?
Immer sehr freudig. Die Schulen, die elektrifiziert werden, müssen auch immer vorher eine Anfrage schicken. Also wir suchen uns die nicht willkürlich aus, welche wir da jetzt irgendwie elektrifizieren, sondern sie schicken vorher eine Anfrage, in der sie ihre Situation erklären und warum sie gerade geeignet wären für eine Solaranlage. Ja, und dann suchen wir Spender. Deswegen ist die Aufnahme da immer sehr positiv.
Und was verändert das konkret dann für die Schüler?
Wie schon gesagt, wird es ab 18 Uhr schlagartig dunkel. Das heißt, die Schüler können nicht mehr in ihrer Schule irgendwie Hausaufgaben machen abends noch. Die Lehrer können nur sehr schlecht, wenn überhaupt bei Petroleumlampen oder sowas, den Unterricht vom nächsten Tag vorbereiten. Und durch das Licht verzögert sich das einfach. Und die Kinder und auch die Lehrer können bis spät noch arbeiten. Außerdem hat es auch so einen psychologischen Effekt, wenn die Schule in dem Dorf das einzige Gebäude ist, was Licht hat, dann merken auch die Eltern, wie wichtig Bildung ist. Und das ganze Dorf sieht das so als Sammelpunkt dann auch, wo abends Versammlungen abgehalten werden können.
Was kostet so eine Solaranlage auf so einer Schule und wie viele Spender muss man dafür in Deutschland finden, damit das finanziert werden kann?
Das kommt so ein bisschen auf die Größe der Solaranlage an und auch auf die Anzahl der Klassen, die jetzt elektrifiziert werden. Aber mit so 1.000 bis 2.000 Euro sollte man auf jeden Fall rechnen. Das klappt aber meistens ganz gut. Wir arbeiten oft mit deutschen Schulen zusammen, die um die Weihnachtszeit herum oder ähnliches eben Spenden sammeln oder Spendenläufe veranstalten. Und dadurch kommt das Geld eigentlich immer ganz gut zusammen.
Sewa macht ja auch noch andere Projekte außer der Elektrifizierung von Schulen. Was wird da noch gemacht?
Also wir haben nochmal ein fast identisches Projekt wie die Schulen mit Krankenstationen. Da geht es vor allem um die gesundheitlichen Aspekte, wenn auf Geburtsstationen oder so direkt mit Petroleumlampen zu hantieren, ist eben sehr gesundheitsschädlich und das elektrische Licht vereinfacht da die Arbeit enorm. Außerdem hat der Verein Sewa mal angefangen mit Solarkochern, in denen dann nicht mehr mit Holz oder Kohle oder ähnlichem gekocht werden muss, sondern mit Solar. Das hatte allerdings nur mäßigen Erfolg, weil es so ein bisschen gegen die Gewohnheiten der Burkinabe spricht, schon mittags bei der Sonne zu kochen und eben nicht abends.
Und was ist jetzt noch für die Zukunft geplant? Also wie geht die Arbeit weiter?
Auf jeden Fall immer mehr Schulen elektrifizieren. Wir haben da auch immer mehr Anfragen. Wir werden anscheinend auch in Burkina immer bekannter, wo wir ja doch ein relativ kleiner Verein sind. Das ist eigentlich so der Hauptpunkt. Wir sind da schon ganz gut ausgelastet als Verein.
Das sagt Stefan Hausner, er ist ehrenamtlicher Mitarbeiter bei Sewa, dem Verein Sonnenenergie für Westafrika. Wenn Sie mehr über den Verein und seine Projekte erfahren möchten, dann finden Sie im Internet unter www.solar-afrika.de noch mehr Informationen zum Verein und seinen Projekten. Herr Hausner, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke auch.
Sie hören Domradio weltweit. Erneuerbare Energien, Chancen für alle heißt heute unsere Sendung. Bei mir im Studio ist jetzt wieder Valentin Hollein, wissenschaftlicher Leiter bei Eurosolar. Wir haben jetzt eben ein Beispiel gehört, wie ein Verein aus Deutschland, nämlich Sewa, Menschen in Westafrika durch erneuerbare Energien hilft. Herr Hollein, dieser deutsche Verein hilft Schulen mit Solaranlagen und auch bei uns ist das Konzept erneuerbare Energien ja in aller Munde. Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ist denn erneuerbare Energien ein Konzept, das auch die Regierung in den Entwicklungsländern, wo es eben auch nötig wäre, selbst verfolgen?
Ich würde sagen, das setzt so langsam ein Umdenken ein. Vielleicht vor 10 Jahren, da war das eher so, glaube ich, dass die Grundmeinung war, erneuerbare Energien, die gibt es, aber das ist eher was für Industriestaaten, das ist teuer, das können wir uns nicht leisten. Aber wir haben ja gesehen in den letzten 10 Jahren, dass die Kosten für Erneuerbare doch drastisch nach unten gegangen sind. Windenergie ist inzwischen, würde ich sagen, eine fast ausgereifte Technik, hat sehr geringe Kosten. Wenn man es mal wirklich ehrlich vergleicht, kann man schon fast sagen, ist eigentlich billiger als Kohle- und Atomstrom. Und auch Solarstrom ist sehr billig geworden. Und deswegen denke ich, setzt da ein Umdenken ein, dass man auch in diesen Staaten merkt, das ist wirklich auch eine Option für uns, das können wir auch vor Ort anwenden. Es gibt ja inzwischen auch Photovoltaikprojekte, auch größere in Afrika, zum Beispiel in Südafrika werden Solarparks gebaut, in Westafrika, in Ghana werden Solarparks gebaut, teilweise mit einer Größe von bis zu 10 Megawatt. Und das zeigt eben, dass hier ein Umdenken einsetzt. Aber hier ist, denke ich, auch noch ganz viel auch Beratung natürlich nötig und deswegen gibt es ja eben auch die ARENA, die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien. Und die soll eigentlich dazu dienen, dass Staaten, die Erneuerbare einführen möchten, dahin gehen können, sich erstmal aufzeigen lassen können, was sie selber an Potenzialen haben, was es bei ihnen kosten würde und mit dem man dann zusammen quasi ein Konzept ausarbeiten kann, wie man bei ihnen die Erneuerbaren einführt. Und das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Schritt, um die Erneuerbaren sozusagen von dem reinen Wissen, dass es sie gibt, in die Umsetzung hineinzubekommen.
Ganz kurz noch zu ARENA. Was ist das genau? Was für eine Behörde ist das? Können Sie da noch ein bisschen was zu sagen?
Die ARENA gibt es seit 2009. Das ist eine, ja, die Agentur für erneuerbare Energien. Das ist quasi sowas wie die UNO für Erneuerbare. Und die Idee kam eigentlich von meinem verstorbenen Chef, dem Dr. Hermann Scheer, der immer gesagt hat, wir brauchen nicht nur die IEA, das ist quasi die klassische Energievereinigung. Es ist eigentlich eher so Lobby für Kohle und Atomstrom und Öl. Ja, und hat auch im Energiebereich keinen besonders guten Ruf, weil sie immer vorausgesagt hat, dass Öl immer billig bleiben wird bis in alle Ewigkeit, mag ich nicht sagen, aber bis 2020, 2030, was ja gar nicht gestimmt hat.
Das hat nicht geklappt.
Genau, und da war eben das Konzept ganz klar zu sagen, wir brauchen eine andere Körperschaft, eine andere Organisation, die sich eben ganz klar und dezidiert für Erneuerbare einsetzt und da auch ehrliche Beratung macht. Und das hat 20 Jahre gedauert, also von der ersten Idee 1990, von der ersten Präsentation, die mein Chef damals gemacht hat, bis zur Umsetzung. Er hat es ja fast 20 Jahre gedauert, bis die ARENA endlich gegründet worden ist und sie hat inzwischen mehr als 100 Staaten, die Mitglied sind. Das denke ich schon ein sehr großer Erfolg.
Und gibt es auch Erfolge, wo man sagt, da hat das zum Beispiel schon geklappt, wo die ARENA ein Land beraten hat und man hat gesagt, ja, da war eine Erfolgsgeschichte?
Ich muss sagen, die ARENA steht noch sehr am Anfang. Natürlich in jetzt ihren 3 Jahren ihrer Existenz, natürlich muss sie erstmal ihre eigenen Strukturen aufbauen. Aber da ist schon sehr viel passiert und ich denke, die Strukturen, die stehen inzwischen auch doch relativ gut da. Es tut sich was und da muss man jetzt gucken, was in den nächsten Jahren passiert, ob da wirklich sozusagen Impulse kommen. Aber es wäre natürlich sehr wünschenswert und ich denke auch, das wird kommen, dass da wirklich auch dann die Staaten da hingehen können und sich die Hilfe holen und Beratung holen, die sie auch brauchen.
Jetzt haben Sie eben schon von den großen Solarparks gesprochen. Man kann sich ja auch immer ganz gut vorstellen, wenn es da solche Vorkommen gibt, also zum Beispiel viel Sonne natürlich in Afrika, dass diese Staaten die erneuerbaren Energien auch nutzen, kommerziell nutzen könnten, und zwar indem sie das irgendwann importieren, zum Beispiel an Länder wie Deutschland, die vielleicht nicht so viel Solarenergie haben. Ist das was, was man verfolgen kann in der Zukunft?
Also da gibt es ja auch entsprechende Konzepte, vor allem das Konzept Desertec. Und dazu muss ich sagen, dass wir es bei Eurosolar immer sehr kritisch gesehen haben. Wir kritisieren zum einen die zentralistische Ausrichtung. Das ist ja ein Konzept, das setzt auf sehr große Solarkraftwerke in Nordafrika und bewahrt quasi die Konzernstrukturen. Das heißt, die gleichen Konzerne wie heute würden Geld verdienen und die würden auch das Tempo der Energiewende bestimmen. Und das ist etwas, was wir eigentlich gar nicht möchten. Aber wir möchten, dass die Bürger und die Stadtwerke das Tempo der Energiewende bestimmen. Und zum anderen natürlich muss man sich fragen, hilft es den Menschen wirklich vor Ort? Ja, und auch selbst in Marokko zum Beispiel leben 40% der Menschen eben netzfern, sprich haben keinen Anschluss ans Stromnetz und die haben eben nichts von diesen großen Solarkraftwerken. Also was den Menschen auch gerade in Subsahara-Afrika hilft, das sind eben nicht diese Riesenlösungen, zumindest im ländlichen Raum, sondern es ist wirklich die Lösung vor Ort, das Kleinnetz vor Ort, die Off-Grid-Anlage und sozusagen die Grundversorgung mit Solar und kleiner Wasserkraft und ein bisschen Windstrom. Und das, denke ich, ist viel zielführender, als wirklich so ein riesengroßes Projekt zu realisieren.
Sie haben jetzt gerade Desertec genannt. Aus Erklärungsgründen müssen wir nochmal gerade erklären, was das ist.
Desertec ist ein Konzept, das ist vom Club of Rome entwickelt worden, beruht eben darauf, dass man in Nordafrika sehr große solarthermische Kraftwerke baut, dann baut man ein riesengroßes Stromnetz mit neuen Stromtrassen, die sehr wenig Verluste haben und bringt diesen Strom dann über Sizilien, Italien, Spanien und auch in die Türkei rein nach Europa zu uns, um eben dann quasi Europa mit Solarstrom aus der Wüste zu versorgen.
Kochenergie, das ist ein ganz wichtiger Punkt in armen Ländern. In der Stadt ist Brennholz und Holzkohle häufig sehr teuer. Oftmals werden bis zu 50% des Einkommens für Kochenergie ausgegeben. Das ist zum Teil mehr als für das Essen, was dann eigentlich im Topf ist. Zwar wird hier meistens schon Biomasse verwendet, also eine erneuerbare Energie, aber das alleine reicht noch nicht, sagt Vincent Möller von Miserior.
Es ist heutzutage so, dass 2,8 Milliarden Menschen auf Biomasse zurückgreifen zum Kochen. Also das spricht Holz, das kann aber auch Gestrüpp sein und damit kochen. Und dabei oft entweder auf offenen Feuern oder ganz häufig sind das auch sogenannte Drei-Steine-Kochherde. Das bedeutet, dass man drei Steine zusammenlegt und in der Mitte Feuer macht und den Kochtopf darauf legt. Und das ist natürlich nicht der effizienteste Verbrennungsmoment. Dabei entsteht viel Rauch und diese Kochherde sind dann auch oft noch im Haus, sodass es eine massive Rauchentwicklung gibt. Daran sterben jährlich ungefähr 2 Millionen Menschen, was hauptsächlich Frauen und Kinder sind, die von dieser im Haus in der Rauchentwicklung massiv betroffen sind.
Das sind mehr Menschen, als pro Jahr an Malaria sterben. Die Lösung für dieses Dilemma sind andere Herd- bzw. Ofenformen, sagt Vincent Möller.
Effiziente Kochöfen tragen dazu bei, einmal durch einen ganz einfachen Schornstein, dass das Rauch nach draußen geht, wenn es im Haus gekocht wird. Und dadurch, dass sie effizienter sind durch die Bauweise, können sie dazu beitragen, dass man weniger Holz braucht, um zu kochen, also weniger Biomasse. Das trägt dann wieder zum Klimawandel bei, indem man weniger Holz braucht und weniger Wälder abgeholzt werden.
Und damit sind effiziente Kochöfen dann nicht nur gut für die Menschen, sondern auch für die Umwelt. Vincent Möller beschreibt, wie so ein Ofen eigentlich aussieht.
Ganz unterschiedlich. Also es gibt Kochöfen, die sind sehr traditionelle Bauweise, Lehmbauweise. Und das ist auch eine Frage von kultureller Akzeptanz, wie die Menschen darauf reagieren. Dann auf der anderen Seite gibt es aber auch ganz Hightech-Geräte, die sind aus Stainless Steel, also die sind aus Stahl gemacht und sehen wirklich sehr modern aus. Das ist immer so eine Frage von Region und wie das akzeptiert wird, vielleicht auch welche Technik sich durchsetzt, also was man bei seinen Nachbarn sieht.
Denn auch bei diesem Projekt gilt, es muss zu den Lebensgewohnheiten der Menschen vor Ort passen. Und was kostet so ein effizienter Kochofen?
Also die sind relativ günstig, hängt natürlich auch von dem Land ab. Also ich denke, so ein Mittelgerät kostet 8 Euro vielleicht. Das sind Bereiche, die nicht besonders teuer sind, aber einen großen Effekt haben.
Für die Menschen und auch für die Umwelt. Ob erneuerbare Energien auch sonst immer so umweltfreundlich sind, beziehungsweise wie mit ihnen umgegangen werden muss, damit sie auch tatsächlich Chancen für alle bieten, darüber spreche ich gleich weiter mit meinem Studiogast Valentin Hollein von Eurosolar. Sie hören Domradio weltweit. Erneuerbare Energien, Chancen für alle, das ist heute unser Thema. Erneuerbare Energien sind umweltfreundlich und klimaneutral. Das sind immer wieder zwei Argumente, die man hört, wenn es um den Einsatz von erneuerbaren Energien geht. Wir gucken jetzt mal genauer hin und fragen Valentin Hollein von Eurosolar, ob erneuerbare Energie wirklich auch saubere Energie ist und wie man eigentlich mit ihr umgehen muss, damit sie wirklich eine Chance für alle bietet. Herr Hollein, 2,7 Milliarden Menschen kochen mit Holz, Gestrüpp oder mit Pflanzenresten. Wenn so viel Biomasse verbrannt wird, dann wird doch auch Kohlendioxid frei. Dabei heißt es doch immer, dass erneuerbare Energien das Klima nicht belasten.
Also bei der Biomasse muss man natürlich sagen, Biomasse ist ein natürlicher CO2-Speicher. Insofern ist es natürlich auch wichtig, dass man Wälder stehen lässt und nicht abholzt. Aber natürlich muss man unterscheiden zwischen dem ja kurzen CO2-Kreislauf und dem langfristigen CO2-Kreislauf. Wenn ich zum Beispiel Kohle habe oder Erdgas oder Erdöl, das ist eben CO2, das ist vor Millionen von Jahren von Pflanzen und Tieren aus der Atmosphäre rausgeholt worden, aus dem Klimakreislauf quasi herausgefallen und wird jetzt von uns wieder freigesetzt und kommt wieder massiv hinein und natürlich stört unser Klima. Bei der Biomasse ist das ein bisschen anders, weil ich ja hier sozusagen den kurzen Kreislauf habe. Es wird Biomasse immer wieder neu umgesetzt. Aber eben, ich muss eben unterscheiden zwischen eben diesen großen Speichern wie Wäldern, die ich möglichst erhalten sollte, und eben zum Beispiel auch der Pflanzennutzung, wo wirklich Pflanzen angebaut werden, genutzt werden, dann das CO2 wieder in neue Pflanzen übergeht und ich quasi diesen Kreislauf habe und immer wieder von Pflanze zu Energie zu Pflanze führt.
Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, ein Problem ist natürlich auch, wenn so viel Holz abgeholzt wird, ist, dass der Wald tatsächlich abgetragen wird, was dann auch zu Bodenerosion führen kann. Was gibt es denn da für Lösungen?
Natürlich, was Sie eben ja auch im Beitrag gehört haben, dass man Holz viel effizienter nutzt. Sprich, dass man eben nicht auf den offenen Feuerstellen das Holz nutzt, sondern eben effiziente Öfen benutzt. Dann kann ich eben den Holzverbrauch in diesen Ländern wirklich deutlich nach unten bringen. Mit relativ einfachen Mitteln und mit der ganz geringen Kosten. Das ist ein Punkt. Und dann natürlich müssen wir uns auch überlegen, auch in Industriestaaten, wie viel Biomasse wir eigentlich nutzen, wie viel Biomasse-Nutzung für Energiezwecke wirklich sinnvoll ist und wo sie vielleicht eigentlich gar nichts zu suchen hat und wo sie besser nur in geringem Maße genutzt wird.
Wo wäre das zum Beispiel?
Ich denke da vor allem an den Bereich Biokraftstoffe. Ja, Biokraftstoffe, gerade der ersten Generation, haben eine relativ schlechte Energiebilanz. Sprich, die Energie, die ich hineinstecke, am Anfang. Ich muss auch teilweise auch fossile Energie hineinstecken, um eben diese Biomasse zu produzieren und habe hinterher nur einen ganz kleinen Bonus. Und wenn ich dann noch das Ganze in Autos verbrenne, in großen, dicken Autos, in Städten, wo die Effizienz des Motors ja unter 80% liegt, sprich ein Großteil der Energie geht als Abwärme verloren, dann macht das wenig Sinn und führt eben dazu, dass viele Flächen, Waldflächen umgewandelt werden für Soja und andere Energiepflanzen. Und das ist eben natürlich dann, ist es klimaschädlich und auch nicht umweltfreundlich und auch nicht nachhaltig.
Jetzt gibt es noch ganz andere Probleme, zum Beispiel bei Großprojekten. Es gibt zum Beispiel den Riesenstaudamm Belo Monte in Brasilien. Wenn man sich den anguckt, dann bekommt man regelrecht Zweifel, ob erneuerbare Energien oder der Umgang damit wirklich so wertvoll und nachhaltig sind. Kritiker schätzen, dass durch diesen Staudamm bis zu 40.000 Menschen verdrängt werden. Das ist die soziale Seite. Aber außerdem greift dieser Megastausee auch in das Ökosystem ein. Vor allem die Fischbestände sind davon betroffen. Was läuft schief im Umgang mit erneuerbaren Energien bei solchen Projekten?
Die große Wasserkraft ist ja generell ein Thema, das man sehr kritisch betrachten muss, weil große Wasserkraftwerke oft Auswirkungen haben, die vorher keiner bedacht hat oder wo keiner auf die Bedenkenträger hören wollte. Und da gibt es ja inzwischen eine ganze Reihe von Beispielen. Oft ist ja auch so, zum Beispiel in Brasilien, dass oft das Holz sogar stehen gelassen wird, dass die Stämme dann sozusagen unter Wasser vermodern, auch Methan dann freisetzen. Methan ist durchaus sehr klimaschädlich. Also dann habe ich quasi einen großen See, der voll ist mit faulender Biomasse. Und natürlich habe ich immer ein riesengroßes Problem, wenn ich sozusagen den Sedimenttransport in Flüssen blocke. Ja, das gibt ein gutes Beispiel aus Afrika, in Ghana, den Volta-Stausee. Der ist eine riesengroße Sedimentfalle und dieser Sand wurde eigentlich gebraucht, um die Küsten östlich von Ghana bis nach Nigeria zu stabilisieren, damit sie im Gleichgewicht gehalten werden. Aber seit der Damm eben in den 60er Jahren gebaut worden, ist das nicht mehr der Fall. Man hat teilweise in manchen Jahren dann eine riesengroße Küstenerosion gehabt, wo riesengroße Küstenstreifen einfach verschwunden worden sind, der natürliche Strand verschwunden ist und das auch für die Fischer vor Ort natürlich ein Riesenproblem geworden ist.
Wie kann das denn sein, wenn Sie das so logisch erklären können? Wie kann das sein, dass solche Riesenprojekte, die ja nicht einfach mal eben initiiert werden, dann trotzdem stattfinden, wenn das doch so logisch erscheint?
Ich denke, es ist oft auch ein Fall von falscher Finanzierungshilfe. Wenn man sich mal guckt, was so an Finanzhilfen für Projekte gegeben wird, muss man eben sagen, dass sehr, sehr lange, viele Jahrzehnte und auch heute noch ein großer Teil eben solche Großprojekte geflossen ist. Und da eben dann auch großen Schaden angerichtet hat. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass man die Finanzierung umstellt, dass man eher wirklich in die dezentralen Projekte geht, dass man eher guckt, was hilft den Menschen wirklich vor Ort, was ist nachhaltig, was schützt die Umwelt. Man kann auch Wasserkraft zum Beispiel so nutzen, dass sie umweltfreundlich ist mit kleinen Wasserkraftwerken, mit Laufwasserkraftwerken. Also da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Und denke ich, hier muss ein Paradigmenwechsel auch stattfinden, auch bei den großen Finanzträgern weltweit.
Sehen Sie dann da auch die Bundesregierung in der Pflicht?
Ganz sicherlich. Also auch die Bundesregierung hatte eine Verpflichtung, dass man eben nicht sagt, wir fördern eben Riesendämme im Ausland, sondern wir machen wirklich nur Projekte, die nach einem strikten Nachhaltigkeitskatalog auch wirklich nachhaltig sind und eben nicht vor Ort langfristig Schäden verursachen, die den Menschen eigentlich mehr schaden, als ihnen wirklich genutzt wird.
Denn Nachhaltigkeit ist das Stichwort bei erneuerbaren Energien. Nur dann können sie auch als Chance genutzt werden, das sagt Valentin Hollein von Eurosolar. Dezentralisierung, und bitte schalten Sie jetzt nicht ab, das Wort klingt nach viel Fachkauderwelsch, aber es ist eins der Schlagworte, wenn man sich mit erneuerbaren Energien beschäftigt. Es ist sogar einer der wichtigsten Vorteile, die erneuerbare Energien bieten. Willington Ortiz ist zuständig für nachhaltige Energien in Entwicklungsländern beim Wuppertaler Institut für Klima, Umwelt, Energie. Er erklärt uns jetzt nochmal, was Dezentralisierung überhaupt bedeutet.
Fossile Ressourcen fokussieren in bestimmten Regionen und die müssen hin und her transportiert werden zu den Punkten, wo es konsumiert wird. Das ist ein bisschen allgemein. Ja. Erneuerbare Energieressourcen sind relativ gut verbreitet in der Welt. Also es kommt darauf an, wo man ist. Es gibt entweder gute Sonnemöglichkeiten oder Wind oder Biomasse oder Wasserkraftwerken oder geothermischen Ressourcen etc. Also da ist die Möglichkeit, viel lokaler die Energie zu produzieren, die man braucht.
Also ohne lange Transportwege direkt vor Ort. Statt also an einem Kraftwerk oder an einem Braunkohleförderwerk zu hängen, das vielleicht kilometerweit entfernt ist, kann man mit erneuerbaren Energien direkt Strom vor Ort mit Photovoltaik auf dem Dach zum Beispiel erzeugen, also ganz nah dran am Verbraucher.
Eine relativ neue Sache in unserer Geschichte oder zumindest in der Geschichte der Entwicklung von Energiesystemen. Und meiner Meinung nach ist da diese Möglichkeit sind noch nicht richtig ausgereift. Also da gibt es unheimlich viel Potenzial, diese Möglichkeiten, die Ressourcen, die lokaler zu finden sind, für den lokalen Gebrauch oder Bedarf intelligent zu nutzen. Da gibt es noch viele größere Möglichkeiten, die wir noch nicht durchexerziert haben.
Übrigens betrifft das nicht nur Entwicklungs- und Schwellenländer, sondern auch Deutschland, meint Willington Ortiz.
Wir erleben ja die sogenannte Energiewende, die bis jetzt auf Strom konzentriert ist. Und selbst da können wir noch nicht genau sagen, welche Rolle dezentrale Lösungen in diese ganze Wende machen können. Aber wir sind sicher, dass da viel mehr Potenzial gibt, als bis jetzt genutzt werden.
In Deutschland gibt es ja zurzeit ein Zusammenspiel von Kernenergie, fossilen und von erneuerbaren Energien. Ein Mix sozusagen. Das kann natürlich auch in Entwicklungsländern passieren, wenn zum Beispiel ein großes nationales Stromnetz, das mit fossiler und Kernenergie arbeitet, zusammenspielt mit kleinen, dezentralen Lösungen mit erneuerbaren Energien. Wie das aussehen kann, dieses Zusammenspiel von alt und neu und wie überhaupt die Zukunft der erneuerbaren Energien aussieht, darüber spreche ich gleich weiter mit Valentin Hollein. Er ist heute mein Studiogast in der Sendung Erneuerbare Energien – Chancen für alle. Sie hören Domradio weltweit. Erneuerbare Energien, Chancen für alle heißt unsere Sendung heute. Bei mir im Studio ist Valentin Hollein von Eurosolar und mit ihm zusammen möchte ich jetzt noch einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Herr Hollein, eines der UN-Ziele ist, dass bis zum Jahr 2030 jeder Mensch Zugang zu moderner Energie bekommen soll. Das heißt konkret Zugang zu moderner Stromversorgung und auch Zugang zu sauberer Koch- und Heizenergie. Das hat auch der Generalsekretär Ban Ki-moon vor kurzem noch einmal bekräftigt. Wie realistisch ist das? Was denken Sie?
Also ich denke, es ist natürlich ein sehr ehrgeiziges Ziel. Wir haben jetzt noch nicht mal 20 Jahre, also haben noch 18 Jahre Zeit, das umzusetzen. Aber ich würde trotzdem sagen, wir haben die Techniken inzwischen bereitstehen dafür. Wir haben die Voraussetzungen geschaffen, gerade in Industriestaaten wie Deutschland, dass die Erneuerbaren wirklich billig werden, dass sie verlässlich werden. Wir haben auch die Technik, mit ihnen umzugehen. Wir haben die Technik, um sie auszuregeln. Wir sind dabei, neue Stromspeicher zu entwickeln. Und wenn wir hier in den Industriestaaten das weiter vorantreiben, dann schaffen wir auch die Voraussetzung, dass Lösungen wirklich auch billig bereitstehen, um sie in den nächsten 20 Jahren wirklich auch breit anzuwenden, und zwar in allen Staaten der Welt. Also es ist durchaus umsetzbar, aber natürlich auch sehr ehrgeizig.
Sehr ehrgeizig. Darüber hinaus soll sich ja auch der Anteil der erneuerbaren Energien am globalen Energiemix verdoppeln. Schaffen wir das denn auch bis dahin?
Also ich denke, die Erneuerbaren wachsen ja inzwischen in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Gerade Solarstrom ist ja inzwischen wirklich auch sehr billig geworden. Ich glaube, in den letzten 10 Jahren sind die Kosten um 70% nach unten gegangen und da ist noch relativ viel Raum nach unten. Und Solarstrom wird in vielleicht bis 2020 eigentlich die billigste Stromform sein, die wir auf der Welt haben werden. Das gleiche gilt auch für Windstrom. Windstrom ist wirklich eine unheimlich billige Energieform. Und gerade wenn ich eben auch mit einbeziehe, welche Schäden andere Energieformen verursachen. Atomstrom hat vielleicht auf der Stromrechnung dann vielleicht Kosten von 2 Cent, aber de facto gibt es ja Studien, die sagen, der wahre Preis liegt bei 2,70 Euro, wenn ich alle Schäden und alle Risiken mit einpreise. Und insofern haben wir hier eigentlich die Voraussetzungen geschaffen, dass die Erneuerbaren wirklich so rasch wachsen können, wie sie es auch sollen.
In Deutschland und auch in anderen Ländern gibt es ja zurzeit noch eine Kombination aus erneuerbaren Energien und aus alten, also fossilen und atomaren Energien. Wie geht das denn in Zukunft zusammen?
Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Wir haben jetzt einen Punkt erreicht. Wir haben ja 20% erneuerbare Energien im Stromsektor in Deutschland. Und man sagt eigentlich immer, 20-25% ist so die kritische Marke, wo die Erneuerbaren quasi aus den Kinderschuhen, aus der Beimischung herauswachsen und langsam so eine tragende Säule im Energiesystem werden müssen. Das heißt aber auch, dass der Rest umgebaut werden muss. Das heißt zum Beispiel, dass alte Kraftwerke, die unflexibel sind, das sind vor allem Kohle-, Braunkohlekraftwerke und Atomkraftwerke, die ich nicht einfach auch abschalten kann, dass die eigentlich langfristig verschwinden müssen und Platz machen müssen für Kraftwerke, die ich sehr schnell rauf und runter regeln kann. Weil ich werde Tage haben in Zukunft, haben wir heute auch schon erlebt, dass wir Tage haben, da haben wir 60-70% erneuerbare Energien. Das ist heute noch die Ausnahme, wird aber in 10 Jahren die Regel sein, dass wir teilweise Wochen haben, wo wir immer wieder plus 50% erneuerbare haben und dann müssen die anderen Kraftwerke sich eben abschalten oder nur in Teillast produzieren.
Dass das denen nicht unbedingt gefällt, ist natürlich auch klar.
Das ist richtig, ja.
Wie kann denn jeder Einzelne auch in Deutschland dazu beitragen, dass das vorangetrieben wird?
Wir haben in Deutschland ein Gesetz, das Erneuerbare Energien-Gesetz, das auch Eurosolar natürlich mit angestoßen hat, vor allem unser damaliger Präsident Dr. Hermann Scheer. Das ist ein sehr demokratisches Gesetz. Das ist auch einer der Grundkonzepte bei Eurosolar, dass wir Energieversorgung demokratisch machen wollen, dass die Bürger und dass die kleinen Unternehmen, auch die Stadtwerke partizipieren können. Beim Erneuerbare Energien-Gesetz ist es so, dass eigentlich jeder Bürger theoretisch Energieproduzent werden kann. Ich kann zum Beispiel eine Solaranlage auf mein Dach installieren und der Strom muss mir vom Netzbetreiber abgenommen werden zu einem garantierten Festpreis. Wenn ich kein eigenes Dach habe, kann ich mich zusammenschließen in einer Genossenschaft. Das ist ein ganz großer Trend inzwischen, dass sich Bürger eben wirklich zusammenfinden, dass sie Genossenschaften gründen, dass sie andere Formen von kleinen Unternehmen gründen, wo sie zusammen Strom produzieren.
Und eine Frage ist jetzt noch, welche Rolle kann dann auch die, also Sie haben vom Erneuerbaren Energiegesetz gesprochen, welche Rolle kann die Politik da auch in Zukunft noch spielen?
Die Politik ist hier in der Pflicht, diese Gesetze weiterzuentwickeln und sie nicht kaputt zu machen. Wir hatten jetzt eine sehr lange Diskussion um den Solarstrom, ja, um die drastischen Kürzungen, die hier vorgenommen worden sind, ja, um bis zu 30%, obwohl wir erst zum 1. Januar schon um 15% gekürzt hatten. Und ich denke, hier geht es gar nicht so sehr um die Kosten. Hier geht es einfach darum, dass Solarstrom inzwischen so leistungsfähig ist, dass wir Tage haben in Deutschland, da haben wir plus 20 Gigawatt, also 20.000 Megawatt Solarstrom im Netz. Und das schmerzt eben den Stromkonzern. Und das ist jetzt eher so, eigentlich vorgeschoben ist das Kostenargument, aber in Wirklichkeit geht es darum, was man den Solarstrom eigentlich loswerden möchte, weil er eben den Stromkonzern die Gewinnmöglichkeiten so ein bisschen nimmt.
Das heißt, Sie sehen da eine ganz starke Beeinflussung auch durch die Lobby.
Genau, also die Energiekonzerne, die immerhin nur 80% des Stroms liefern in Deutschland, die natürlich haben jetzt einen Abwehrkampf, den sie führen. Die versuchen sich zu wehren und versuchen natürlich die Politik so zu beeinflussen, dass Solarstrom ausgebremst wird, der sehr dezentral ist, dass man ihnen die Stromtrassen hinstellt und dass vor allem Offshore-Strom gefördert wird, ja, was ja wieder ein Konzerngeschäft ist und kein Bürgergeschäft ist. Das heißt, die versuchen jetzt eigentlich so sozusagen das wieder so hinzubiegen, dass sie wieder am Drücker sind und nicht die Stadtwerke und die Bürger.
So, wir sind schon am Ende unserer Sendung Domradio weltweit Erneuerbare Energien, Chancen für alle angekommen. Valentin Hollein von Eurosolar war heute mein Gast in der Sendung. Herr Hollein, wollen Sie noch ein Schlusswort sagen?
Gerne, aber auch nur ganz kurz. Also ich denke, dass wir in Deutschland eine große Verantwortung haben im Energiebereich. Wir haben jetzt die Energiewende sozusagen angestoßen, sind dabei, sie umzusetzen. Und ganz viele Menschen in der Welt schauen auf Deutschland und schauen, was wir hier machen. Und es ist eben ganz wichtig im Bereich der erneuerbaren Energien, dass andere Länder und andere Akteure sehen, das klappt, das kann man umsetzen, das ist bezahlbar. Und wenn wir das konsequent fortsetzen, dann geben wir eben ein super Beispiel für die ganze Welt. Und das ist wahrscheinlich viel, viel effektiver als diese ganzen Klimakonferenzen, die ja gar nichts bringen, dass mal ein paar Staaten vorangehen, Dinge in die Hand nehmen und vorantreiben. Und wenn dann nach ein paar Jahren rauskommt, es klappt, dann werden auch andere nachfolgen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier am Ball bleiben in Deutschland.
Ich danke Ihnen, dass Sie hier in der Sendung waren. Mein Name ist Anna Kohn. Ich verabschiede mich für heute und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.